Schaubefehl wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Hallo und herzlich willkommen zur 65. Ausgabe des Schaubefehl-Podcasts, dem wunderbaren Film-Podcast mit meinem lieben Co-Moderatoren Matze.
Hi!
Und mir, dem André. Und wie immer haben wir zwei Filme im Gepäck, die wir uns gegenseitig aufgetragen haben, denn so funktioniert dieser Podcast auch nach 65 Folgen immer noch, die wir jeweils nicht kannten vorher. Und ja, wir haben heute wieder eine Mischung, möchte ich schon mal jetzt vorwegnehmen. Die ist wieder jenseits Gut und Böse. irgendwo zwischen Cartoon-Realverfilmung und surrealem Berliner Mauer-Horror-Drama werden wir heute irgendwo hin und her balancieren.
Ich hätte gerne eine Mischung aus den beiden heutigen Filmen. Wegen die Scooby-Gang das Ding da an der Mauer untersuchen muss.
Die Scooby-Gang muss Sam Neill retten. Ja. Das möchte ich gerne sehen. Oder Isabella Arjani spielt Daphne. Das wäre auch interessant. Ja, ihr Kenner wissen jetzt schon Bescheid. Wir haben es natürlich auch in der letzten Folge natürlich auch schon verraten mit dem Schaubefehl am Ende. Ja, wir besprechen heute zum einen Scooby-Doo und Possession. Und letzterer macht heute den Anfang, Matze. Ich habe dir einen Film gegeben, auf den ich große Stücke halte, der im allgemeinen Kanon ja auch sehr wohlwollend unter Filmkondisseuren gehandelt wird, der aber sicherlich nicht einfach zu handeln ist. Ich bin sehr gespannt. Erzähl doch mal, wie war es denn mit Possession?
Generell zur Rezeption des Films ist es schon eigentlich ganz spannend, sich das ein bisschen durchzulesen. Also, Possession kommt aus dem Jahr 1981 und ist von dem Regisseur Andrei Schulaski. Ich entschuldige mich im Voraus, wenn ich mich richtig informiert habe, er ist Pole und, ja. Oder war Pole. Er ist nämlich 2016 verstorben. Mhm. Und sein letzter Film war im Jahr vorher, glaube ich, war das 2015, Kosmos. Ich weiß nicht, ich habe beim Blick auf seine Vita kannte ich auch gar nichts, außer eben Possession und Kosmos habe ich irgendwie mal am Rande was mitbekommen. Im Cast haben wir im Grunde genommen Sam Neill in einer der beiden Hauptrollen und Isabelle Adjani. Und es gibt noch eine andere nennenswerte Rolle, die wird von Heinz Bennett gespielt. Den guten Heinrich. Oder Heinrich. Der Film war im Cannes nominiert für die Palme d'Or. Witzigerweise hat ein anderer polnischer Film den 1981 gewonnen, Der Mann aus Eisen. Isabelle Adjani hat aber den Preis für die beste Hauptdarstellerin gewonnen und generell hat die auch in Frankreich für den Film so ziemlich alles abgeräumt. Ich glaube, den Cäsar noch. Ja, was ganz spannend war, bis zur DVD-Veröffentlichung konnte man den Film in den USA nur um 45 Minuten gekürzt sehen. dazu muss man sagen, der Film geht halt seine 2 Stunden. Dementsprechend ist es immer noch, es ist nicht ganz Feature-Film-Length, also es ist nicht 90 Minuten, aber man hat noch genügend über. Trotzdem 45 Minuten ist schon krass. Und ich frage mich auch, wo und wieso. Aber naja. Und in UK gehört er war auf der sogenannten Video Nasty Liste. Das war eine Reihe von Filmen, die auf VHS rauskam damals, zu Anfang der 80er. Und ich habe mich jetzt nur ganz, ganz grob eingelesen. Ist es so ein bisschen was wie bei uns die Indizierung? Also so ein bisschen was in die Richtung, weißt du da mehr?
Kann man schwer vergleichen. Also sowas wie eine Indizierung in dem Sinne gibt es jetzt nicht, aber im übertragenen Sinne, sage ich mal.
Es gab 3 unterschiedliche Listen, nämlich zu diesen Video Nasties. Es gab die Prosecuted-Liste. Da gehörten dann so Filme wie The Burning oder Cannibal Holocaust zu. Und Possession war halt auf der zweiten Liste, die Non-Prosecuted. Da kannte ich tatsächlich keinen anderen Film von, außer noch Evil Dead. Mhm. Und dann gab es noch eine dritte Liste, da waren ein paar andere Horrorfilme. Es ging halt vor allen Dingen um Horror, um Exploitation, um das, was halt damals so gerne auf VHS rauskam und teilweise bei Devils and Demons besprochen wird.
Also wie gesagt, also es ist ja kein, also Video Nasty, es ist ja keine offizielle Beschreibung einer Behörde oder so, sondern es hat vor allem eben dadurch gestartet, dass es kam halt VHS auf den Markt gespült, als die VHS eben aufkam, und plötzlich ging es halt darum, okay, jetzt müssen halt die Rating Boards sich auch damit beschäftigen, nicht nur mit Kinoreleases. Und es gab zum Beispiel auch damals in England bei der BBFC, die dortige Prüfbehörde, gab es zum Beispiel so ein Loophole, wo Verleiher ihre VHS ungeprüft durchjagen konnten, weil sie da irgendwie ein Loch in der Jugendschutz irgendwie gesehen haben und konnten die umgehen und dann trotzdem irgendwie harten Splatter veröffentlichen ohne Freigabe, also beziehungsweise einfach ungeprüft eben.
Wow.
Solche Sachen. Also deswegen, diese Video-Nasty-Geschichte kommt eben aus einer Zeit, als einfach super viel auf dem Markt gespielt wurde und VHS produzieren war halt super billig und dadurch kam halt vor allem viel schlechte Horror, ne, also Splatter-Kram, Exploitation-Kram auf dem Markt, der eben natürlich hart war, der blutig war, der brutal war und quasi sich oft an den Behörden vorbeigemogelt haben. Und somit kam es zum Skandal, beziehungsweise damit haben wurden Eltern darauf aufmerksam, oh mein Gott, was da rumliegt, ne? Und unsere Kinder kommen da einfach so dran. Dann wurden die Behörden wieder in die Haft genommen und so weiter und so fort. Und deswegen war das halt in diesen Jahren der aufstrebenden VHS-Zeit ein Riesenthema. So. Aber es ist halt keine offizielle Indizierungsliste oder sowas, weil sowas gibt es halt in Amerika nicht.
In England, aber ja.
In England, ja.
So in der Retrospektive Possession, aber in eine Richtung mit Evil Dead oder Cannibal Holocaust zu stecken, ist schon irgendwie ein bisschen weird. Aber dazu gleich noch mal mehr. Der Film hat eine DVD und Blu-ray von Bildstörung spendiert bekommen, auch recht kürzlich erst. Vorher war der so gut wie nichts zu bekommen. Das ist auch immer noch so, denn die ist out of print, wenn ich mich nicht täusche. Du hast ja eine zugeschickt bekommen, glücklicherweise.
Die DVD, genau. Es gibt DVD und Blu-ray, beide ausverkauft für Bildstörung. Und mir hat ein lieber Hörer von Devils and Demons tatsächlich noch die DVD-Version geschenkt. Ja.
Große, große, große Liebe. Und das größere Problem für die breite Masse dann letzten Endes, man kriegt den auch nirgendwo anders.
Ist der Film.
Ja, das auch. Der ist nirgendwo zu streamen, zu leihen oder sonst was. Er existiert einfach nicht. Man kommt da nur sauschwierig ran. Ich habe mir jetzt die DVD ausgeliehen. Auf der IMDb hat der Film eine 7,4 in der Durchschnittswertung und spannenderweise auf Letterboxd eine 4,1, was ja auf diesen Skalen durchaus schon eine größere Diskrepanz ist. Zumindest so in der Form haben wir das eher selten. Als Erwartung an den Film, ich wusste ungefähr, dass es darum geht, dass Sam Neill und Isabel Adjani, ja, im Grunde genommen, dass deren Ehe den Bach runtergeht und dass der Film ja durchaus im Genre-Kontext genannt wird, sprich, dass irgendwo es irgendwelche Horror-Elemente gibt. Womit ich allerdings nicht gerechnet habe, ist, wie sich das ganze Ding ausspielt. Deswegen jetzt einmal schnell die Inhaltsangabe vorgelesen aus der OFDB, eine Inhaltsangabe von Mackenzie. Mark und Anna haben sich nichts mehr zu sagen. Nach einem Auslandsaufenthalt von Mark hat sich das junge Paar voneinander entfremdet. Während Anna die Trennung mit erstaunlicher Kühle hinnimmt, kann Mark die emotionale Kälte und Ungewissheit über die Ursache von Annas Verhalten nicht ertragen und lässt seine Frau von einem Privatdetektiv beschatten. Der entdeckt ihr Geheimnis und bezahlt dies mit dem Leben. Man könnte jetzt denken, das wäre irgendwie ein ganz normaler Thriller oder so.
Ja, klingt recht konventionell, wenn man so vorliest, ne?
Ja, aber also ich würde mal spontan sagen, bis zu dem Punkt läuft der Film ja auch schon einigermaßen konventionell. Als allererstes, wo ich richtig, richtig doof geguckt habe, ist, ich habe Sam Neill nicht erkannt. So, ich wusste, dass er die Hauptrolle spielt. Und dann kommt dieser Mann da raus und so, das ist nicht Sam Neill. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass er 10 Jahre später bei Jurassic Park gefühlt schon 40, 50 ist, sieht er hier halt aus wie 21. Und das ist irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Hm. Und es wird recht schnell klar, okay, die beiden mögen sich nicht mehr. Und ja, er versucht herauszufinden, ob sie, woran es liegt, ob sie einen anderen hat und was da eigentlich los ist. Ja, aber kommt zu nichts und dann kommt es recht früh, und das hatte mich eben gewundert, zur Trennung. Ich dachte nicht, der Film würde sich die 2 Stunden nehmen, um eben diese Abwärtsspirale darzustellen. Das ist aber nicht so. Das ist in der ersten Viertelstunde, dass sie sich eingestehen, okay, wir trennen uns. Einem recht bekannten Berliner Café, in dem ich sogar, in dem mein allererstes Interview damals stattgefunden hat, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Da muss ich ein bisschen schmunzeln. Zum deutschen Film Wuff. Vielleicht auch irgendwann
auch
hier.
Auch ein Meisterwerk.
Vielleicht auch irgendwann hier im Podcast. und da ist, fällt einem direkt eine Sache auf, wenn Mark nämlich klar wird, okay, es ist jetzt vorbei. Tickt er so ein bisschen aus. Und es werden Stühle durch die Gegend geworfen und Sachen gehen zu Bruch. Und das ist eins der wichtigsten Themen, in meinen Augen, in diesem Film, ist das Schauspiel. Oder wie böse Zungen behaupten, das absurde und unausstehliche Overacting. Denn Sam Neill und Isabel Adjani, man kann schon sagen, dass ab einem bestimmten Punkt der Film immer mehr und immer krasser Richtung Wahnsinn driftet. Und die beiden sind da vollends mit an Bord. Und die ticken irgendwann komplett aus. Und das ist eine Sache, an der man sich sehr, sehr leicht stören kann. Das beste Beispiel ist die Tunnelszene. mit Isabel Adjani.
Die Milch.
Ja, Milch. Es gibt eine Szene im letzten Drittel, in der Anna gefühlt 10 Minuten sich durch einen Tunnel schreit und an der Wand längst klammert und einen Anfall nach dem nächsten hat. Und ja, irgendwann zusammenbricht. Und ich habe keine Ahnung, was da überhaupt passiert ist. Vor allen Dingen, weil das auch anscheinend nur in der Gedankenwelt stattgefunden hat. Cool. In so einem Film sind wir hier. Und das ist weird. Es ist faszinierend. Ich verstehe aber jedem, der da sagt, was ist das für ein Bullshit? Nicht mit mir. Mhm. Und da erkennt man dann tatsächlich so ein bisschen das Talent von Isabel Adjani und Sam Neill. Weil bei den beiden ist es immer so ein bisschen auf der Kippe. Es ist immer so, okay, es ist schon weird, aber irgendwie ging ich immer noch ein bisschen mit. Im Gegensatz dazu hat man dann einen, wie hieß er, Heinz Bennett? Der Heinrich spielt, denn wie es rauskommt, hatte Anna tatsächlich eine Affäre. Und der gute Herr, der übertritt diese Schwelle. Der kommt in 3 Szenen vor und in 2 Szenen davon ist er schwierig zu ertragen. Er spielt nämlich so eine Art Esoteriker, der sich für den Allergeilsten hält und mit seiner Mutter zusammen wohnt. Und also Interpretation gleich nochmal, aber es gibt einen Grund dafür, warum er sich so verhält, wie er sich verhält. Aber es ist schon, wie gesagt, das überspannt den Bogen in meinen Augen. Auch ein Kritikpunkt, den ich häufiger wahrgenommen habe, ist die Kamera. Und auch da spalten sich mega die Gemüter, denn das ist auch mir aufgefallen, der normalerweise auf solche Dinge eher wenig achtet, die steht halt nie still gefühlt. Die ist immer in Bewegung, immer ist irgendwie was unterwegs. Und es gibt auch einen Audiokommentar von Chulowski für seinen Film. Und da drin hat er zum Beispiel gesagt, dass einer der wichtigsten Punkte die engen Räume sind, in denen dieser Film spielt.
Ja.
Und dass das im Grunde genommen dafür steht, wie die Figuren auch mental gefangen sind. Und sie können sich zwar bewegen, aber nur auf einem sehr beschränkten Raum. Und das merkst du halt auch, sobald man rausgeht, dann ist die Kamera am überall hin und her bewegen. Aber sobald es drin ist, ist es recht starr und recht statisch. Das ist, ja, also Motion Sickness löst es jetzt nicht sofort aus, aber es ist halt auch anstrengend. Und ganz viel in diesem Film läuft daraus hinauf, also auf diesen Punkt hinaus, das klingt natürlich dumm, aber muss man mögen. Es ist ein äußerst.
Es ist zwar eine Phrase, aber auf den Film trifft das schon sehr zu, ja.
Gerade diese beiden Punkte, das krasse Overacting und diese sehr merkwürdigen Kameraschwenks und Fahrten, das ist schon ab von jeglicher Norm und jeglicher Sehgewohnheit. Ich für meinen Teil fand es faszinierend und spannend. Ich kann aber jedem verstehen, der sagt, boah, nee, das ist mir zu viel. Der Grund, warum ich das so spannend fand, und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum du mir diesen Film gegeben hast. Du kennst mich ja inzwischen nun auch ein bisschen.
Bisschen.
Im Grunde genommen darf man in diesem Film nichts für bare Münze nehmen, sondern muss man das alles analysieren und irgendwie zumindest in irgendeiner Weise metaphorisch betrachten. Denn je weiter dieser Film in den Wahnsinn abdriftet, sobald klar wird, was Anna da in ihrem neuen Apartment hat, wird halt komplett verrückt. Und es sterben Männer. Sie hat gegen Ende absoluten Hentai-Sex. Also, Tentakeln kommen vor. Daher kommt ja auch das durchaus berühmte gezeichnete Cover. Und ich dachte immer, ach, das ist nur so eine Stilisierung. Nö, ist es nicht.
Fast.
Und es ist halt klar, das, was gerade passiert, passiert nicht in Wirklichkeit genau so eigentlich. Es gibt nicht viele Spezialeffekte. Man hat halt diese Kreatur, die Anna Frankenstein-mäßig heranzüchtet irgendwie. Die sind super gut. Die sehen immer noch hervorragend aus. Es ist super schleimig und eklig.
Alles schön handgemacht, ja.
Ja, es ist mega gut. Und ja, um mal so ein bisschen auf das einzugehen, warum ich glaube, dass der Film so verrückt ist, wie er ist. Der Film spielt ganz, ganz stark mit dem Thema der Erzählperspektive. Und zwar glaube ich, dass der Film eigentlich und ausschließlich aus Marks Sicht spielt. Und ich vermute, jeder, der schon mal oder jede, die schon mal eine Trennung durchgemacht haben, wissen das, dass man den Gegenüber immer weiter hasst und sich da vielleicht auch eine Abwärtsspirale wirft. Und das zeigt dieser Film in einer etwas krasseren Variante. Und was das mit der Psyche macht, sieht man im Grunde genommen auch an allen Nebenfiguren. Zum Beispiel die Lehrer, die beiden haben ein Kind, was von ihr irgendwann komplett verwahrlost zurückgelassen wird. Und wenn man halt dieses, es ist alles aus seiner Sicht anwendet, dann hat das Kind vielleicht ein, zwei Spielsachen rumliegen, höchstwahrscheinlich. Und er kommt rein und sieht, oh mein Gott, es ist komplett verwahrlost. Es kann so nicht weiterleben. Ich muss es jetzt übernehmen. So in die Richtung sehe ich das Ganze. Aber die beiden haben ein Kind. Es geht zur Schule. Und als erstes Kind ihren Sohn zum ersten Mal zur Schule bringt, trifft er die Lehrerin und hält sie in erster Linie für seine Frau. Und sie wird auch von Isabel Adjani gespielt mit krass grünen Kontaktlinsen. Was auch zu dieser Theorie so ein bisschen passt, weil da bandelt sich so eine kleine Liebe an, aber er ist halt noch nicht über seine alte Liebe hinweg. Dementsprechend projiziert er sie auf die neue Frau. Das Ganze spielt übrigens in Berlin. Das Haus, in dem sie ihre Kreatur züchtet, die gibt es übrigens, das steht immer noch. Ist nicht so ein krasser Hotspot geworden wie die Insel aus Castaway aus der letzten Folge. Aber es soll wohl noch stehen. Und 1981 stand die Mauer noch. Und auch da ist der Bezug relativ offensichtlich. Ost- und West-Berlin sind, oder Ost- und Westdeutschland sind geteilt, genauso wie die beiden, ne? Also, und genau auf dieser Ebene agiert der Film halt. Es ist alles nicht mit barer Münze zu nehmen. Man braucht vielleicht ein oder zwei Schlüssel, um zu gucken, wo funktioniert das Ganze. Und ich fand es in der Retrospektive eigentlich ganz schön, sich nochmal Gedanken darüber zu machen, dass einem der Film das seit der ersten Sekunde ins Gesicht schreit. Das ist nämlich dann, wenn wird nie so richtig klar, was Mark überhaupt macht. Er ist irgendwie, ja, ein hohes Tier. Hatte anscheinend seinen letzten Job. Und seine Bosse sagen, hey, es gibt keine Nachfolge für dich. Du bist der geilste Macker überhaupt. Was ja auch mit seiner eigenen Vorstellung halt zusammenkommt. Weil es kann eigentlich auch kein Nachfolger für Anna geben, weil er ist der Coolste. züchtet sie sich ein. Denn am Ende kommt raus, das, was sie sich da angebaut hat und mit menschlichen Körperteilen angefüttert hat, von Männern, die sie umgebracht hat, sieht am Ende genauso aus wie Mark. Nur eben auch mit anderen Augen. Und ich muss sagen, ja, aus dem Ende bin ich nicht schlau geworden. Wenn er dem Taxifahrer sagt, fahren Sie in das Polizeiauto, der, ja klar, geil, da reinballert und dann gibt's noch eine Schießerei und das Wesen, der Doppelgänger von Mark wird getroffen und denkt sich nichts dabei und am Ende hört man Sirenen und Bomben und der Film cut to black und ist zu Ende. Und genauso fragmentarisch, wie sich das gerade anhört, fühlt sich auch das Ende an. Also, es ist super weird alles. Aber ich hatte meinen Spaß, mir das anzugucken. Ich mag solche Puzzleteile, wo es sich irgendwann, wo der Film nicht von sich selbst aus eine Antwort gibt, sondern wo der einem noch mehr drüber nachdenken lässt. Auch hier wieder sollte erwähnt sein, ich habe den zu meiner idealen Horrorzeit des Schaubefehls Montagmorgens um 6:30 geguckt, wie sich das gehört für so einen Film. Und das hat einfach mich wachgerüttelt. Auf jeden Fall. Wie gesagt, aus dem Ende bin ich nicht so hundertprozentig schlau geworden. Auch was jetzt dieses Wesen überhaupt sein soll, weil es kann ja eigentlich nicht ihr neuer Freund sein. Es ist vielleicht eher sowas in die Richtung, dass sie keinen Ersatz für ihn findet, also muss sie ihn sich selbst irgendwie schaffen. Und natürlich sieht er dann aus wie er. Müsste ich mir den Film noch mal angucken. Wie gesagt, ist ja ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, ich hätte auf jeden Fall Bock, den noch mal zu schauen. Was wir jetzt auch länger gefühlt nicht mehr beim Schaubefehl hatten.
Ich wollte gerade sagen, das war schon mal mein Etwas, ja.
Ich bin hin und her gerissen. Er ist mir teilweise zu langatmig. Die 2 Stunden merkt man. Und gerade wenn es dann zu irgendwelchen weirden Dialogen kommt und Isabel Adjani in die Kamera guckt und sagt, sie hatte eine Beziehung mit Faith, mit dem Glauben und alles. Und dann Schnitt von ihr zu einer Jesusstatue, zu ihr, Jesusstatue, ihr, Jesusstatue. Und dann wieder was ganz anderes. Das geht teilweise ein bisschen zu lang. Das mag vielleicht aber auch daran liegen, dass ich da noch nicht so richtig den Zugang gefunden habe. Aber das ist ein Ding, was auf jeden Fall noch ein bisschen mit mir sitzen wird und über das ich noch ein bisschen weiter nachdenke und wo ich mir vielleicht auch noch mal ein paar Video-Essays zu reinhaue. Und das ist genau die Art Film, für die ich diesen Podcast auch so ein bisschen liebe. ich hätte halt ums Verrecken den nie für mich selbst einfach so geguckt, weil ich weiß, das ist ein Arzi-Fazi-Gedönsfilm. Und dazu muss man eigentlich auch in der Laune sein. Das kann ich auch den ZuhörerInnen einfach an die Hand geben. Es ist kein Film für, ach, ich habe jetzt noch eine Stunde Zeit oder zwei Stunden Zeit, um noch einen lustigen Film für nebenbei zu gucken. Nee, das ist er nicht. Und ich verstehe auch die Seiten, die sagen, es ist ihnen zu viel, es ist zu weird, es ist zu ätzendes Schauspiel.
Zu kryptisch.
Ja. Aber wie gesagt, ich hatte meinen großen Spaß daran und ich hatte, fand's krass, wie Sam Neill und Isabel Adjani performt haben. Und ja, André, was sind denn so deine Interpretationen dieses Films?
Ja, also wie du schon gesagt hast, guck dir mal Essays und so an, weil das bietet sich natürlich komplett an. Also den ganzen Film, da gibt es, glaube ich, 80 Deutungen und so im Netz. Also was der Regisseur selber mal gesagt hat, war, und das finde ich, liest man auch am einfachsten natürlich raus, ist halt klar, es geht vor allem um eine Scheidung. Also es geht um ein Paar, das sich trennt. Und der ganze Film ist quasi nur eine Allegorie. Also nichts, was in dem Film passiert oder nichts, was mehr passiert als die beiden, ist echt. Ja, also das Monster gibt es quasi nicht und das ist alles nur eine Allegorie für eine Scheidung. Und das Monster ist quasi, ja, du hast es vorhin schon so ein bisschen selber gesagt, so genau so ist es auch. Sie baut sich ja quasi ihn nach, das heißt, eigentlich liebt sie ihn ja, aber nicht in der Version. Also sie hätte gerne eine bessere Version ihres Mannes, weil sie halt mit der Version nicht mehr klarkommt, aber eigentlich will sie ihn schon. Und deswegen baut sie ihn quasi nach, aber quasi in ihren Idealvorstellungen, wie er sein müsste. Das soll so ein bisschen die Allegorie des Monsters halt darstellen. Mhm. Und das Gleiche gibt es ja auch umgedreht. Sie hat ja auch eine Doppelgängerin, diese Helen. Mhm.
Die Lehrerin.
Diese Schullehrerin, genau. Und das ist quasi seine Idealversion von ihr. Also das ist alles eine Allegorie drauf halt auf ein Ehepaar, was halt auseinanderdriftet. Weil sie halt mit den Versionen ihres jeweiligen Partners nicht mehr zufrieden sind. Also eigentlich lieben sie sich noch, aber es geht halt nicht. Und eigentlich wollen sie eine andere Version von ihrem Partner, aber wie es halt nun mal ja so ist, man ist halt nun mal selbst, ne? Man kann sich halt nicht komplett verbiegen oder sollte man sich nicht so. Aber genau das passiert eben. Sie suchen sich quasi idealere Versionen ihrer Partner so. Und das ganze Ding mit diesem Weltuntergang ist quasi auch nur die Allegorie des Ganzen, nämlich genauso wie die Scheidung zerbricht halt die Welt, in der sie leben. Das ist ja auch, da gibt es auch die Szene dann, wenn ihr Kind sich in der Badewanne ertränkt.
Auch super hart, ey.
Also mega hart und das ist ja quasi, weil ich glaube, diese Helen kommt dann nämlich heim und dann quasi gibt es so einen Moment, wo sie sagt nach dem Motto, wir finden wieder zusammen, also quasi die Alternativversionen der beiden finden wieder zusammen.
Genau, er klingelt bei Helen.
Oder er klingelt, genau. Und das Kind ertränkt sich nämlich und das soll quasi aussagen, das Kind weiß schon, dass quasi diese Ehe verdammt ist, weil es muss ja diesen Streit miterleben und das Kind weiß, dass diese Ehe nicht mehr funktioniert. Und wenn die wieder zusammenführen würde es im Elternhaus wieder nur Zoff und Streit und Schreierei geben. Und bevor es das ertragen muss, bringt es sich lieber um. Das hat der Regisseur mal quasi gesagt. Also das ist halt alles, der ganze Film ist eine komplett überspitzte Allegorie auf die Dramaturgie einer Scheidung. Bis halt alles wirklich komplett in Schutt und Asche liegt quasi. Ja.
Was auch dazu passt, Chlaski hat den Film während seiner Scheidung selbst geschrieben. wobei er auch schon mal gesagt hat, dass es so krass bei ihm natürlich nicht war, aber
Nee, aber er wollte das auf die Spitze treiben halt, ja. Ja. Also das kann man da so ein bisschen rauslesen, aber nichtsdestotrotz, es ist sicherlich ein Film, in dem man sehr viel interpretieren kann und auch einzelne Momente rausziehen kann und die nochmal einzeln zerlegen. Wer auf sowas Spaß hat, der ist da bei Possession auf jeden Fall gut dabei, ja.
Es ist ein Film für Filmstudenten.
Ja, genau, ja.
Und ich mag sowas
manchmal. Aber durch den Genre-Turn finde ich immer noch einen Film, den du trotzdem auch gut gucken kannst. Auch wenn er seine kryptischen Längen hat und so, oder wenn er sehr unzugänglich ist, ich finde trotzdem immer noch, das ist jetzt kein reiner Kunstfilm. Also du kannst ihn schon auch noch, er hat noch so viele Schauwerte, die irgendwie dem Genre zuzuschreiben sind, finde ich, dass er auch als Film noch funktioniert.
Ich finde ihn dafür dann stellenweise dann doch zu abgedreht halt. Mit gerade gegen Ende. Und ja, also ich kann nicht so ganz verstehen, wieso er in dieser Video Nasty Liste auftaucht mit halt Evil Dead und so weiter und so fort, weil die
ja, anderen. Ja, das ist auch Quatsch.
Ja, natürlich. Aber der ist halt, er schreit einem halt schon recht deutlich ins Gesicht, hallo, ich bin Kunst. Und er ist halt kein Exploitation-Film und kein ultra brutaler Horrorfilm. Es gibt kleinere Gewaltspitzen, wenn sie da den Privatdetektiv umbringt, zum Beispiel.
Mhm. Ja, aber das wurde halt damals anders, noch anders gesehen, ne? Also, ja,
klar.
Da haben irgendwelche Prüfer gesehen, oh, da gibt's ein Monster, da gibt's Blut, was ist das für ein komischer Quatsch? Ja, wie geht
es? Es gibt Tentakel-Sex.
Ja, reicht.
Gut.
Reicht für die Weirdo-Liste.
Ja, das stimmt wohl. Das komplette Gegenteil hast du wohl bekommen. Sag mal, André, wie fandst du das denn auf der Monsterinsel?
Da gab es keinen Tentakelsex. Schade eigentlich.
Hätte auch nicht zur Marke gepasst.
Ah, da gucken wir später nochmal drauf in meinem Fun-Fact-Teil. Aber ja, steigen wir erstmal ein. Ja, du hast mir gegeben, komplettes Kontrastprogramm Scooby-Doo. Die Realverfilmung von 2002 von Raja Gosnell.
Und der Film ist sehr 2002.
Holy shit, ist der 2002. ja, streamt bei Netflix derzeit, auch wenn euch gängige Portale wie Just Watch und Co. das Gegenteil behaupten übrigens, weil der ist ja überall nicht gelistet, aber ist bei Netflix, genauso wie auch der Nachfolger, zweiter Teil. Wer ihn kaufen will direkt, findet ihn auch digital bei Apple TV für 3,99. Ansonsten gibt es eine Blu-ray von Warner und der Film ist in Deutschland freigegeben ab 6 Jahren. Der Film hat auf Letterboxd eine 3,0 von 5, wo ich schon überrascht war, zugegebenermaßen. Und auf der IMDb eine 5,2 von 10. Er hatte ein sagenumwobenes Budget von $84 Millionen. Das ist schon krass. Wenn ich mir heute angucke, irgendwie der neue Resident Evil Film hat 25 Millionen gekostet und sieht teilweise besser aus. Also ja, Hut ab.
Der kommt halt auch 20 Jahre später, aber.
Ja, und hier hat wahrscheinlich der ganze Cast schon irgendwie 80 davon verbraucht. Also von daher.
Cast ist geil.
Ja. Am Boxoffice hat er dafür aber auch 275 Millionen gemacht und von daher wunderte ich mich nicht, dass auch eine Fortsetzung nochmal kam. Und ja, ich würde sagen, ich steige mal mit dem Plot erstmal ein. Worum geht's denn im Scooby-Doo 2002? Die Bande der Mystery Inc. oder Mystery AG, wie sie in Deutschland nennen, geht seit 2 Jahren getrennte Wege, bis sie alle eine Einladung nach Spooky Island erhalten. Ohne zu wissen, dass die jeweils anderen auch eingeladen wurden, begibt sich das Team neu vereint auf die Insel und entdeckt einen Vergnügungspark, der die jungen Besucher auf sehr seltsame Weise beeinflusst. Ja, kurz und knackig. Und ja, was habe ich denn erwartet von einem Scooby-Doo 2002? Wer nochmal nachhören will, in der letzten Folge, meine Reaktion, als du mir den geschickt, also mir das Plakat geschickt hat, war eher so, bitte nicht. Ich habe die Filme halt nie geguckt, weil ich wirklich, also ich habe sie damals, 2000, da ging sie völlig an mir vorbei irgendwie, da war andere Zeit. Da war gerade DVD frisch als Medium raus und ich musste mich mit Horrorfilmen eindecken, da hatte ich keine Zeit für Scooby-Doo. Und natürlich. Ja, und auch nie nachgeholt irgendwie groß, weil ich habe die Cartoons habe ich als Kind sehr, sehr gerne geguckt. Ich fand Scooby-Doo immer super. Gehörte zum Standard Samstagmorgen-Programm auf der Couch mit Cornflakes, auf jeden Fall. Aber die Realfilme sahen auch immer so einfach optisch von Bildern, was ich kannte, sah alles so unfassbar schäbig aus, dass ich mir da auch nie Kopf drum gemacht habe, dass man die mal gucken müsste überhaupt. Von daher, was habe ich erwartet? Ich habe halt so eine Blödel-Comedy erwartet, im Stile eben natürlich der Cartoons, alles ein bisschen, so Kindergrusel halt, aber eben auch mit krassen Early 2000 Cringe-Vibe so, ne? Alles natürlich sehr drüber und bunt und käsig und so. Das war meine Erwartungshaltung.
Darf ich direkt zum Anfang eine Frage stellen?
Natürlich.
Wie hat dir die Mode gefallen?
Ist das schon Mode oder ist das schon Exploitation?
Ich liebe die Szene, wenn sie da ankommen und die Klamotten von den Leuten und die Frisur. Es ist so hart. Es ist richtig krass.
Ja, also es fällt halt zum Beginn direkt auf, es gibt diesen Auftakt, wo man direkt einsteigt mit einem Fall, den sie gerade bearbeiten, in so einem Lagerhaus, in so einem Warenhaus, mit so einem so einem Clownsgeist offensichtlich, so einem Harlekin-Geist, der da rumfliegt. Und es fällt schon direkt auf, dass der rein so visuell, was deine Klamotten angeht, deine Mode, deine Besagte angeht, ist das schon sehr nah an der Vorlage. Also, das ist schon so nah an der Vorlage, wenn die Leute sagen, der neue Resident Evil-Film sieht aus wie Cosplay, dann guck mal Scooby-Doo. Also, das sieht aus, als ob das so eine Convention wäre von Scooby-Doo-Fans. Ne? Das ist wirklich 1:1, haben sie wirklich genau die gleichen Farben. Sie tragen genau die gleichen Stiefel, Pullover, Halstücher, wie im Cartoon.
Aber ich find's also ein bisschen geil.
Da haben sie sich schon, ja, es ist auch geil irgendwie, also auf die Detailverliebtheit, die Detailverliebtheit habe ich gefeiert, aber es sieht auch krass trotzdem aus, wie ein Cosplay halt. Aber sie, ja, es ist halt 1:1. Sie tragen wirklich genau ihre Klamotten, ihre Signature-Klamotten aus der Cartoon-Vorlage und auch, sie ziehen sie auch fast nie aus. Das auch direkt hinterher. Sie tragen eigentlich fast immer das Gleiche. Und ja, wie gesagt, man ist da schon irgendwie recht hautnah drin, so an der Vorlage. Also dann jagen sie da diesen Geist. Man bekommt kurz die Charaktere vorgestellt, die alle dann auch ihre absoluten Signature-Moves haben. Ja, Scooby und Shaggy sind Angsthasen, die eigentlich gar keine Geister jagen wollen, aber müssen halt immer wieder über sich hinauswachsen. Daphne ist halt irgendwie zu blöd für alles und wird, wie sie im Film immer sagen, das Einzige, was du kannst, ist dich entführen lassen, was ja auch so ist. Im Cartoon wurde immer wenn Daphne entführt. Ja, Fred ist halt der Klugscheißer Backstreet Boy.
Oh, und ich liebe Freddie Prinze Jr. in der
Rolle. Und genau, ich komme gleich auf den Cast und Velma ist halt der Nerd so, ne, die immer alles weiß. Und der Cast ist da halt schon sehr, sehr passend, muss ich sagen. Also Freddie Prinze Jr. als Fred passt super. Sarah Michelle Gellar als Daphne geht auch. Witzigerweise, die beiden waren ja auch zu der Zeit des Drehs schon ein Paar damals. Ne? Die sind ja immer noch verheiratet bis heute.
Ach echt?
Ja. Haben zwei Kinder, sind verheiratet und die waren zum Zeitpunkt des Drehs schon ein Paar. Und das war auch Voraussetzung für den Dreh. Also, beziehungsweise James Gunn, ja, der hat das Drehbuch geschrieben. Hast du letztes Mal schon erwähnt gehabt. Zusammen mit dem Regisseur. Die wollten gerne, dass ein echtes Paar Fred und Daphne spielt. Und da kamen die beiden dann recht schnell in Frage, weil die zu der Zeit ja auch sehr gefragt waren. Sarah Michelle Gellar durch Buffy, natürlich auf einem super Hype-Punkt immer noch. Drehte parallel gerade Staffel 5. Freddie Prinze Jr. durch seine ganzen Teenie-Komödien gerade auch absolut in aller Munde. Deswegen, das fiel dann die Wahl viel schnell aus. Ich komme später mal noch ein bisschen mehr auf alternative Besetzungsmöglichkeiten, die in Frage gekommen wären. Aber das klappt super. Dann Shaggy wird gespielt von Matthew Lillard, den kennen vielleicht auch viele Genre-Fans, vor allem aus Scream, dem ersten. Der, muss ich sagen, ist ein super Shaggy.
Ja.
Der passt halt wirklich krass gut so, mit seinem Schlabbershirt und dem Schluffi-Dasein so. Das passt schon extrem gut. Und Velma wird gespielt von Linda Cardellini, fand ich auch sehr, sehr gut. Da war unter anderem, glaube ich, auch, wie hatte ich noch gelesen? Da war auch jemand vorgesehen, hätte ich auch vorstellen können. Habe ich vergessen. Aber passt auch sehr gut. Aber ich finde, die Wahl des Casts ist wirklich, trifft's. Und wenn sie dann ihren Signature-Klamotten stehen, wie gesagt, könnte auch eine Convention sein, aber man nimmt's ihnen schon irgendwie ab. Fun Fact, alle Beteiligten haben es gehasst, in diesen Klamotten zu spielen und fanden die einfach nur peinlich. Das nur mal dazu.
Verständlich, aber...
Und Scooby-Doo wird gesprochen von Neil Fanning, ist natürlich ein CG-Charakter hier. Also sie haben keinen echten Hund genommen, ganz überraschend. Und die Effekte, kommen wir direkt darauf zu sprechen kommen. Du hast bei Letterboxd geschrieben, dass du den Film gut gealtert findest.
Für die Zeit, ich hätte mit schlimmeren Effekten gerechnet, muss ich ehrlich gestehen.
Das ist immer so die Frage, auf welcher Messlatte, ne?
Mhm.
Also 2002, 84 Millionen Budget. 4 Jahre vorher kam American Werewolf in Paris, der eins der schlechtesten CGI-Werwolf-Effekte hat, die es im Mainstream-Kino bis dahin gab. Aber Scooby-Doo ist schon noch schlechter. Das Problem ist an den Scooby-Doo-Effekten, ich möchte nicht mal sagen, dass die an sich per se irgendwie scheiße aussehen, aber die sind halt so unwirklich, dass die halt, also du hast in keiner einzigen Szene hast du auch nur ansätzlich die Idee, dass die Effekte irgendwie nicht Effekte sind. Also, you know what I mean?
Mhm.
Die Effekte sehen halt einfach aus wie Computer-Render-Sequenzen, die einfach wirklich auf den Film draufgelegt sind. Da gibt's ja noch diese Flugdämonen, die später kommen, diese komischen Drachen, die sehen halt aus wie PS2-Renderfiguren irgendwie auf der PlayStation.
Ja, aber das war ja auch die Zeit dafür.
War ja, aber es ist wirklich echt schlecht. Also schlecht im Sinne von in einen Film zu inkludieren, ja? 10 Jahre vorher war Jurassic Park. Also nicht ganz, aber fast. You know what I mean? So. Das ist schon echt, echt nicht gut. So. Und es passt halt irgendwie zum poppigen, nicht ernstnehmenden Stil des Films sicherlich. Aber uncanny sind die halt hoch 30, so die Effekte, alle. So, das muss man schon ehrlicherweise sagen.
Ich möchte übrigens noch kurz erwähnen, ich habe bei Letterboxd nicht geschrieben, dass die Effekte gut gealtert sind.
Nein, der Film an sich.
Genau. Ich habe gesagt, die Effekte sind nicht so cringeworthy wie erwartet.
Ja, okay. Doch, sind sie.
Ich hatte damals, als ich den wiedergeguckt habe, das war auch wieder vor über einem Jahr, ich hatte es schlimmer irgendwie erwartet.
Ja, wie gesagt, ich fand es schon relativ schlimm, aber geschenkt. Wie gesagt, auf der anderen Seite passt es halt irgendwie zu dem ganzen comigen Cartoon-Kiddy-Look. So, das lasse ich noch durchgehen so ein bisschen. Aber ist schon nicht gut. Mhm. Fakt. Ja, also wie gesagt, der Look and Feel, sag ich mal, des Ganzen stimmt schon. Kommt an die Vorlage schon deutlich ran. Das geht. Auch wenn sie dann diesen ersten Fall lösen, übrigens witzigerweise auf dem Filmplakat, wo sie so die Gruppe ist, wie sie so ein bisschen erschrocken gucken. Im Hintergrund sieht man so eine Silhouette von diesem Harlequin-Geist, den sie am Anfang halt so im Auftakt enttarnen. Das liegt daran, dass der eigentlich mal der Hauptbösewicht sein sollte. Das wurde dann aber noch kurzerhand umgeschrieben im weiteren Skriptentwurf. Und deswegen, da stand aber das Plakatmotiv schon fest. Dabei ist es tatsächlich nur der Auftakt-Bösewicht. Denn natürlich ist es kein echter Geist, denn wie in der Vorlage enttarnen sie recht schnell, dass dieser Harlequin-Geist eigentlich nur der, ich glaube, Hausmeister ist, der Besitzerin des Warenhauses, nämlich Pamela Anderson. Surprise! What the fuck? Einen Streich spielen wollte, weil sie nicht mit ihm ausgehen wollte. Man kennt das. Der Hausmeister von Pamela Anderson beschwert sich mal wieder, dass sie nicht mit ihm ausgeht und macht deswegen eine Spukshow in ihrem Warenhaus. Wer kennt's nicht? Und natürlich wird auch zum Beispiel dieser Harlequin-Geist, der angebliche mit Signature-Move enttarnt, dann kommt nämlich der altersbekannte Spruch aus der Cartoon-Reihe, jetzt wollen wir aber mal sehen, wer hinter der Maske steckt, ja? Und dann ist es natürlich kein echter Geist, sondern nur ein Mensch, der mit Heliumballons durch die Luft fliegen kann, der unter seinem Kleidung steckt. Willkommen bei Scooby-Doo, meine Freunde.
Natürlich.
Ja, dann folgt so ein kurzer Schnitt, das fand ich ganz weird ein bisschen, denn dann wird kurz gesagt, ja, wir streiten uns jetzt und eigentlich hassen wir uns alle, okay, wir machen das hier nicht mehr mit der Mystery AG. 2 Jahre später. Super weird irgendwie, sie schmeißen quasi hin, nur um dann, wie schon im Plot gehört, 2 Jahre später dann eingeladen zu werden, mysteriöserweise auf diese Spooky Island Insel, alle voneinander getrennt und sie finden dann wieder zusammen auf dieser Insel. Es sollte übrigens auch in einem frühen Skriptentwurf nochmal, jeder sollte einen Flashback kriegen, was sie in diesen 2 Jahren getrieben haben. Aufgrund, dass der Film nicht zu lang werden wollte, wurde es aber alles eingekürzt nachher, also es wurde sogar gedreht. Alles. Also Sarah Michelle Gellar als Daphne sollte zeigen, wie sie eine Karate-Ausbildung macht. Und Freddie Prinze Jr. sollte irgendwie, keine Ahnung, sich die Haare föhnen 2 Jahre lang. Es gab jede Menge Szenen für die irgendwie alle. Die wurden alle rausgeschmissen. Es wurden wohl insgesamt sowieso, es wurden über ich glaube, 40 Minuten nachher mehr gedreht, als sie nachher verwendet haben. Da wurde ganz viel gedreht, was im Final Cut alles rausgeflogen ist.
Oh je.
Jedenfalls, wenn wir dann endlich auf dieser Insel angekommen sind, geht es eben darum, natürlich wieder ein Mysterium zu lösen. Und die alte Crew muss sich wieder zusammenraufen und entdeckt eben, wie gesagt, in diesem Freizeitpark, in den sie von Rowan Atkinson, ja, Mr. Bean, eingeladen wurden, hier als Emil Mondavarius, entdecken sie, dass da irgendwas nicht stimmt, denn die Jugendlichen verhalten sich seltsam. Und ja, dann sind wir auch mittendrin im Tropical Island-Wahnsinn. Denn, man muss sagen, der ganze, ja, Comedy-Aspekt, natürlich wieder alles sehr, soll sehr lustig sein, sehr, sehr farbenfroh, sehr verrückt. Ich muss sagen, der Humor hat mich so gar nicht gecatcht.
Mhm.
Der Humor ist nicht wirklich lustig. Und nachdem du mir sagtest, dass James Gunn das Screenplay geschrieben hat, dachte ich, da wären vielleicht, ich habe so ein bisschen erwartet, das wäre vielleicht so kindgerechter Humor, der aber im Kontext dann, weißt du, so doppeldeutig öfter mal Erwachsene vielleicht anspricht.
Es ist halt
wenn
schon
vielleicht,
eher selbstreferenziell ja? auf Scooby-Doo.
Ja, schon. Genau, das ist auch okay hier und da, aber meine Erwartungen, wie gesagt, wurden nicht erfüllt, denn es gibt diese doppelte Ebene nicht, wo irgendwelche anzüglichen Jokes gemacht werden, die verstehen dann nur Erwachsene oder sowas, gibt's nicht. Also dadurch dachte ich halt, habe ich etwas anderes erwartet, als ich den Namen gehört und gelesen habe hinterm Skript. Nee, der Humor ist schon sehr einfach und einfältig. Jo. Es wird sehr viel gefurzt, es wird sehr viel gerülpst. Das ist schon Humor für Kinder, so. Und wie gesagt, ich fand den Humor aber nicht lustig, weil der halt schon echt flach ist. Und es gibt auch keine wirklichen cleveren Momente oder so, sondern das ist halt wirklich einfach Slapstick, Furzwitze, irgendwelche dummen Sprüche. Hat mich jetzt nicht so überzeugt, muss ich sagen. Also wirklich gelacht in dem Film habe ich nicht. Ich kann ihm aber auch nicht absprechen, dass er nicht trotzdem irgendwie so eine gewisse Grundsympathie hat. Weil er halt so farbenfroh ist, weil er so, das ist so ein Film, der tut halt auch keinem weh, ne? Also der ist halt sehr ungezwungen, der ist sehr simpel, der läuft halt einfach so durch, da passiert auch keinem was Schlimmes, ne? Das ist alles so ein bisschen, ja, auch schon so ein bisschen Feelgood auf die eine oder andere Weise. Weil es geht halt auch um nichts. Also es geht um was, aber eigentlich auch nicht. Es muss die Welt gerettet werden, aber eigentlich ist auch nicht so schlimm. So ein Film ist es halt, ne? Also, das mochte ich irgendwie ganz gern. Dass er diese Unbeschwertheit. Ich meine, die Cartoons waren ja immer so mild Kids spooky. Aber eigentlich war da auch immer klar, dass keinem wirklich was passieren kann, so, ne? Es war immer drüber, immer albern. Und ich finde, diesen Ton trifft der Film schon ganz gut. Das muss ich ihm wirklich geben. Das schafft er. Was ich dann tatsächlich im Kontext von Scooby-Doo ein bisschen schade fand tatsächlich, und das ist sicherlich auch wieder so ein typischen Hollywood, es muss höher, weiter, schneller sein, Ding zu schulden. Letzten Endes, und ja, das spoilere ich jetzt, aber das ist ja bei uns auch jetzt nichts Neues, gibt's ja schon eine übernatürliche Komponente hier.
Ja.
Der Hauptbösewicht ist zwar kein... Also ist ein Hund, nämlich ein Scooby-Doo, ein Scooby-Gegner.
Scrappy.
Scrappy-Doo, genau. Aber es wird ja trotzdem so mit Seelen und Geistern und Dämonen gespielt, die ja echt sind. Da gibt's ja auch diese Szene, wo halt Velma angegriffen wird von so einem Flugdämon und dann so ganz typisch, haha, lustig, tolles Kostüm und zieht halt am Kopf und merkt so, der ist ja echt.
Aber das fand ich eigentlich ganz clever.
Ja. Die Szene war clever, aber ich fand's irgendwie schade, dass es wirklich Dämonen gab. Weil, ich meine, die Krux der Vorlage ist ja, es ist immer spooky, aber letzten Endes, das ist so dieses typische, wenn du deinen Kindern sagst, es gibt keine Monster unter deinem Bett. Letzten Endes ist es doch nur der Nachbar mit einer Maske. Nein, aber das ist ja dieses Ding so, ne? So gruselig es ist in der Cartoon-Serie, es ist ja nie echt. Es ist immer jemand, immer ein Gangster, immer ein Verbrecher, immer sowas. Und dass sie das hier aufbrechen, nur um es dann eben, wie gesagt, größer, schneller weiterzumachen, dass es dann doch irgendwie so eine Insel-Dämonen-Gruppe gibt und irgendein altes Ritual, womit dann Seelen getauscht werden können und Weltuntergang forciert. Ah, ich weiß nicht, ich hätte das Ganze auf der Auflösungsebene dann trotzdem, glaube ich, lieber gerne eine Spur kleiner gehabt, weil es einfach viel besser gepasst hätte zu Scooby-Doo. Und eben dann nicht nur aufgrund, weil es halt Hollywood jetzt sein muss, dass es dann wirklich so Indiana Jones für Kinder wird nachher im Berg. So, das fand ich irgendwie ein bisschen schade, muss ich sagen.
Aber das passt halt zum restlichen Film, weil der Film ist ja vor allen Dingen für alte Scooby-Fans irgendwie gedacht, hatte ich zumindest immer das Gefühl.
Nee, finde ich gar nicht.
Aber dazu passt es dann halt, dass es eben nicht eine normale Bedrohung eines Menschen ist, sondern dass dann der Twist ist, oh fuck, es gibt wirklich Dämonen.
Ja, aber ich meine, ja, also verstehe ich, aber wir sind nicht bei Ghostbusters, sondern bei Scooby-Doo. Und ich finde eben nicht, dass der Film für die Alten gemacht ist, weil dafür ist er halt zu kindisch. Weil wenn er, das ist nämlich genau der Punkt, weil okay, dann lade ich jetzt das schon mal über, weil das fand ich nämlich echt spannend. Der Film sollte ursprünglich ein R-Rating haben. Im ersten Draft von James Gunn war der Film ab 18. Oder ab 16, sagen wir mal. Hat er 2017 mal im Interview verraten. Seine erste Vorlage für den Film war nämlich genau, was du gerade gesagt hast. Er wollte einen Film machen für die Alten, also jetzt die Erwachsenen, die früher Scooby-Doo im Fernsehen gesehen haben. Die das alles noch kennen, aber in einer Version, die mehr jetzt für sie, also sie kennen das alles, was da drin vorkommt, aber der Humor und die Story sind halt auf ihre Altersspanne ausgelegt. Shaggy sollte ein ultra krasser Kiffer sein, der die ganze Zeit nur drogenabhängig ist und nichts auf die Kette kriegt. Velma und Daphne hatten eine lesbische Affäre und hätten im Film mehrfach Sex gehabt. Fred wäre ganze Zeit eifersüchtig, weil er in Daphne verschossen ist. Der Humor sollte viel böser sein. Es sollten ganze Zeit Anzüglichkeiten vorkommen. Es wären auch Leute gestorben. Also sie hätten dann auch Gegner quasi von dieser Sekte umgebracht. Der Ton sollte allgemein düsterer sein. Es sollte schon richtig so ein Mystery-Gruselfilm werden, so. Und es sollte auf jeden Fall, es sollte für Erwachsene sein eigentlich. Das war sein eigentlicher Plan. Und das Drehbuch war auch so schon fertig. Und es wurden wohl sogar Szenen gedreht schon teilweise, wie zum Beispiel auch Velma und Daphne rummachen und sowas. Aber als dann der ganze Cast komplett an Bord war, irgendwie mit allem drum und dran, kam halt das Studio und meinte, nee, mach mal nicht. Und dann musste er das gesamte Skript umschreiben auf nicht nur PG-13, sondern wirklich PG. Also er wollte dann PG-13 runterkürzen, hat Studio gesagt, nein, auch nicht, schon zu alt, mach mal wirklich PG, also bei uns so quasi für Sechsjährige. Und daraus ist der Film jetzt so entstanden, wie er ist. Und deswegen, da bin ich absolut, also bin ich nicht deiner Meinung, ich finde nicht, dass der Film für mich gemacht ist, der Scooby-Doo als Kind kennt und jetzt das Ganze neu entdeckt, oder damals zumindest jetzt irgendwie 2002 neu entdeckt hätte. Ich finde, das Film ist ein Kinderfilm geworden. Weil er ist sehr, sehr harmlos. Es gibt keine Bosheiten. Wirklich, es ist ja wirklich alles, es bleibt ja bei Furz und obszönem Furzhumor, wenn überhaupt. Das ist schon das Derbste, was darin vorkommt. Und der Rest ist ja wirklich komplett harmlos und wie gesagt auch völlig, völlig unlustig für Erwachsene. So. Und das finde ich halt schade tatsächlich. Also ich hätte lieber den R-Rated Scooby-Doo gesehen, muss ich zugeben.
Wäre auf jeden Fall spannender, ja.
Wäre auf jeden Fall die spannendere Alternative gewesen. Aber so wie er jetzt ist, muss ich halt sagen, trotzdem hatte ich eine ganz gute Zeit damit. Überraschenderweise. Aus den genannten Gründen. Weil er keinem wehtut. Weil er wirklich so seicht ist, dass es Spaß macht. Weil du einen sympathischen, wenn auch hart 2002-Cast hast, der aber in den Figuren irgendwie aufgeht. Auch, und sie überspielen ganz gut, dass sie es scheinbar gehasst haben, die Kostüme zu tragen. Das machen sie ganz gut. Auch gerade Scooby und Shaggy zusammen sind super.
Ja.
Und Matthew Lillard hat auch in einem Interview mal gesagt, wie hart es war für ihn, das zu spielen, weil es gab ja keinen Scooby. Sondern der Original-Synchrosprecher aus der Cartoon-Serie hat teilweise für ihn auch das Ganze gestaged aus dem Off, damit er sich reindenken kann. Und er musste ja dann eben mit der Luft spielen. Oder teilweise wurde eben quasi auch ein Schauspieler dann eingesetzt, um Scooby zu verkörpern, damit er sich irgendwie ihn reinversetzen kann. Aber so diese Freundschaft zwischen Shaggy und Scooby, finde ich, kommt da gut raus. So, den ihr unzertrennliches Band. Und dann geht es ja auch viel um dieses, okay, wir haben uns jetzt halt getrennt als Gruppe, weil wir uns nicht mehr verstehen. Zum Beispiel bei Velma war es ja auch der Punkt, dass Fred ihr immer die Lorbeeren klaut, ne, weil sie kommt immer darauf, wie die Fälle zu lösen sind, aber er stellt sich dann vor die Kamera, weil die auch berühmt sind. Und auch das wird am Ende halt aufgehoben, indem dann, nachdem der große Fall gelöst ist, kommt das Kamerateam und Fred will erst wieder hier schön den Macho machen und dann sagt er so, ey, aber hier, die es wirklich gelöst hat, ist natürlich Velma und so, ne? Und der Film ist recht wholesome, so. Mhm. Und das fand ich ganz schön. Und dann geht man da auch so mit einem ganz schönen Gefühl irgendwie raus. Und wie gesagt, das ist so ein Film ohne Ecken und Kanten groß, was schade ist. Aber gleichzeitig ist so ein Film auch manchmal nötig. So ein Film, der einfach auch so harmonisch durchfließt. So, und von daher so, fand ich ihn jetzt richtig gut? Nein. Aber hatte ich trotzdem eine ganz unterhaltsame Zeit, die 90 Minuten irgendwie? Ja, schon, muss ich sagen. War überraschend sympathisch, überraschend zugänglich. So. Und letztendlich überraschend unterhaltsam für das, was er halt ist, so irgendwie. Und ich muss ja auch sagen, fand ich auch sehr lustig, diese krassen wasserstoffblonden Haare, ne, von Freddie Prinze Jr. Es war keine Perücke, ne?
Was?
Es war keine Perücke. Er hat sich die färben müssen, er hat sich die gefärbt. Und Fun Fact, nach dem Dreh, weil er musste die ständig nachfärben auch, damit die halt so schön knallgelb blond
bleiben. Also es sieht aber auch einfach so, als ob du da 10 Kilo Haarspray reingeballert hast.
Genau, das ist halt das Problem. Und seine Haare war nach dem Dreh so am Arsch, dass ich einen Glatze rasieren musste. Weil die so kaputt waren von seinem scheiß Haarspray und der ganzen Farbe da drin.
Oh, ich lieb's.
Was ich auch noch mega spannend fand, jetzt nochmal zum Early Script, weil der erste Draft des Films, den gab's ja schon 96. Die haben ja über fast 10 Jahre haben die dran gearbeitet, den Film überhaupt auf die Leinwand zu kriegen. Und ich fand's sehr spannend, die ersten zwei Vorschläge, nee, sogar, also die wurden schon angefragt, die ersten beiden Anfragen für Shaggy war geplant Jim Carrey.
Ja. Sehe ich irgendwo.
wäre halt der krasse, noch krass drübere Shaggy gewesen. Dann wäre es, glaube ich, so Ace Ventura Shaggy gewesen. Hätte, glaube ich, funktioniert. Und dann ist Jim Carrey abgesprungen und dann wollten sie Mike Myers.
Hm. Wann war Austin Powers?
Auch so 98, so glaube ich, oder 97, 98 in die Ecke. Mhm. Und witzigerweise der erste Regisseur, der damals Scooby-Doo drehen sollte, war eigentlich Kevin Smith.
Ja, das verstehe ich.
Und der hätte nämlich den R-Rated Scooby-Doo drehen sollen.
Das.
Also ein R-Rated Scooby-Doo von Kevin Smith würde ich mir jeden Tag angucken.
Mit Drehbuch von James Gunn, ja, das ist.
Ich glaube, das hätte krass gematcht, so, aber es wäre halt ein ganz anderer Film geworden.
Auf jeden Fall.
Ja. Nee, deswegen, also die Hintergrundgeschichte ist echt spannend. Also, sie haben echt fast 10 Jahre rumgedoktert und letztendlich, ja, ist es halt jetzt ein Film geworden, wie gesagt, der doch eher für die Jüngeren ist, dem man aber, wie gesagt, finde ich, seinen Charme nicht absprechen kann. Letztendlich, wie gesagt, als Scooby-Doo-Fan, als Kind, muss ich sagen, haben sie den Ton dann doch ganz gut getroffen. Mhm. Gebe ich, kann man nichts sagen. Fand ich okay. Kann man mal machen. Und jetzt muss ich es auch freiwillig, ich muss sagen, ich gucke mir, glaube ich, sogar den zweiten an. Der ist auch auf Netflix.
Ich glaube, der ist aber nochmal eine, also ich glaube, der soll nochmal eine ganze Ecke beschissener sein. Ich weiß gar nicht, ob ich den damals gesehen habe. Ich weiß es nicht. Ja, aber sag gerne mal Bescheid. Kannst ja ein Double Feature mit Pitch Perfect 2 machen.
Ja, stimmt, die will ich auch noch gucken. Ja.
Ich muss auch sehr lachen. Wir lassen gerade mal wieder vom Zu Bett gehen How I Met Your Mother durchlaufen. Und in der letzten Staffel gibt es eine Folge, in der Edward Herman vorkommt. Das ist der Mr. Gilmore.
Ja.
Und halt die Vorsängerin aus Pitch Perfect. Mir fällt gerade ihr Name nicht mehr ein.
Ah ja, okay.
Also die blonde AG-Leiterin.
Und ja,
die sind
genau.
Beide in der gleichen Folge. Das fand ich sehr, sehr witzig. Ach,
geil.
Wollen wir dann zur nächsten Woche kommen? Oder zur nächsten
ja,
Folge?
Kommen wir zur nächsten Folge.
Ich habe mal deine Watchlist so ein bisschen durchgeguckt und bin dann einem Film hängen geblieben und ich fand den als Übergang aus dieser Folge zur nächsten eigentlich perfekt, weil er ist Possession nicht unähnlich, sagen wir mal so, nur auf eine etwas andere Art und Weise.
Ah, ja, auch schon lange auf der Liste, ein Kubrick, einer meiner Kubrick-Lücken, Eyes Wide Shut.
Mhm.
Ja.
Wird auch dann für mich mal Zeit, den mal wieder nachzuholen. Ich habe den ewig nicht gesehen.
Mhm.
Ich fand den damals klasse.
Ja, also gut, müssen wir, glaube ich, die Rezeption nicht reden. Die ist, glaube ich, allgemein sehr hoch, ne? Also, ja, bin aber sehr gespannt. Also ich weiß ein paar Sachen über den Film, aber nicht viel. Also habe ich doch jetzt nie groß reingelesen, um mich vorab zu spoilern. Also,
ja. Über einen Schauspielerauftritt wirst du dich wahrscheinlich sehr wundern. Aber dazu dann mehr.
Okay. Ja, Tom Cruise und Nicole Kidman, ne? Ja. In einem Kubrick. Ja, bin ich gespannt. Lange auf der Liste. Endlich mal nachholen. Cool. Ja, hab ich Bock. Freue ich mich. Dann endlich mal ein Grund dafür. Und ja, du guckst dann nächstes Mal einen Film, einen Actionfilm.
Piu, piu.
Einen Actionfilm, den du auf deiner Watchlist hast. Wo ich mir denke, das ist auch mal so ein Ding, das muss man auch auf jeden Fall auch mal gesehen haben, auch um dann quasi neuere Adaptionen davon einzuordnen vielleicht. Und sicherlich auch ein Film, der hier und da das Genre so ein bisschen mitgeprägt sicherlich hat. Du guckst das.
Ich dachte jetzt gerade an Rambo. Der allererste Mad Max.
Genau.
Rein bei der Reihe, jetzt mal abgesehen von Fury Road, gilt der zweite als der beste der ersten Trilogie, oder?
Ja, ich glaube schon, so in der allgemeinen Rezeption. Der erste ist halt, du wirst sehen, wenn ich zu viel vorweggreife, aber der erste ist schon noch sehr, fast ein bisschen rudimentär, ne? Der ist schon, der hat auch nicht das größte Budget, das war ja, der, wirst du sehen, der ist ja auch sehr bodenständig, sag ich mal.
Schade, dass Mel Gibson mitspielt.
Ja, deswegen habe ich auch kurz überlegt, ob wir es machen, aber ich möchte jetzt mal hier jetzt nicht deswegen einen Film ausklammern, der trotzdem zur Filmgeschichte gehört. Mel Gibson ist ein dummer Sack, das glaube ich, wissen hoffentlich alle. Den müssen wir so ein bisschen ausklammern da, aber ja, der Film nichtsdestotrotz auf jeden Fall ein Klassiker des modernen Actionkinos und wie gesagt, ich glaube auch mal um zu sehen, wo jetzt dann Fury Road herkommt und.
Ich finde schön, dass du sagst modern.
Naja, also ich sag ja, das moderne Action-Kino mitgeprägt sicherlich, also ne, in seiner Form einfach, gerade dieses Dystopische dabei und
the
ja, ich mein, der
Force of the Future.
Ich glaube, es ist auch eine Rezeption, trotzdem ist, glaube ich, Donnerkuppel immer noch der bekannteste, wegen Tina Turner auch so ein bisschen.
Donnerkuppel.
Ja, das ist halt, ne, das ist ja auch so ein bisschen ikonisch. Von daher, aber ja, wirst du sehen.
Bin gespannt. Dann wird es ja mal wieder eine richtige Klassikerfolge.
Ja, auf seine Art beides schon, ja. Wobei Iceberg Chat ist ja gar nicht so alt, ne? 2000er?
Boah, nee. Wann ist Kubrick? Das ist ja sein letzter Film. Lass mich das nochmal schnell überprüfen.
Ich gucke kurz. 99, ja, aber ich gehe so weit weg.
Genau. Noch in den 90ern, das kann man schon durchaus als Klassiker dann bezeichnen.
Ja, wir haben auch Castaway-Klassiker genannt, dann kann man Iceberg Chat mit Sicherheit auch so nennen.
Das war schon ein bisschen merkwürdig, weil ich meine, Castaway ist nur ein Jahr später. Ich habe aber das Gefühl, Ice White Shut ist älter irgendwie, viel älter.
So ja, das mag an Kubricks Inszenierung wahrscheinlich liegen. Bin ich mal gespannt.
Aber auch so in meinem persönlichen Empfinden. Aber ja, bin gespannt, was du sagst. Es ist ein, interessanter Film.
das ist immer gut, wenn man sagt, es ist ein interessanter Film. Das kann alles heißen.
Ja, du. Wie gesagt, viel Spaß damit.
Ich guck mal gerade, ja genau, wieder immer für unsere Hörer und Hörer, wer mitgucken will, Ice Wide Shut gibt's bei Amazon Prime zu leihen, beziehungsweise im Abo, im Prime-Abo und bei Apple TV zum Kaufen. Und der erste Mad Max ist auch für 3,99 bei Apple TV, wenn man sich den da holen will. Ansonsten müsst ihr mal gucken. Sogar Apple hat sogar die 4K-Restauration von Mad Max.
Ich bin sowieso in diesem Jahr ein bisschen von Apple TV überzeugt worden.
Ist so, die gute Qualität. Also gerade auch was 4K-Inhalte angeht, ist Apple allen Streaming-Anbietern voraus. Also Netflix, Prime, denen ihr 4Ks alles abgescaled ist, hat quasi HD. Apple TV hat die einzige Bildrate, die zumindest an die Disk ist immer beim Vorsprung, klar, kannst du nicht ganz imitieren, noch nicht, aber die da rankommt. Deswegen, ich bin, was Streaming angeht, bin ich bei Apple TV auch auf jeden Fall dabei.
Und auch was die
anderen. Und die haben immer alle Tonspuren. Die haben halt bei allen auch die. Ja, ist halt so. Da ist ja Prime eine Katastrophe.
Oh, das ist die Hölle.
Die haben fast nur Deutsch immer und wer darauf Wert legt, Apple TV hat eigentlich immer. Die haben keine Ahnung, die haben den Film meistens sogar irgendwie auf Aserbaidschanisch noch drin. Also die haben echt immer alles an Tonspuren. Das ist schon gut.
Und auch die Eigenproduktion von
sind sehr hochwertig, ja.
Also zum Beispiel rein Serienempfehlung Foundation dieses Jahr einfach mit die beste Serie, die ich dieses Jahr gesehen habe. Ist ganz großartig.
Muss ich noch weiter gucken. Na gut, das war jetzt kein Apple-Werbeblock, sondern einfach eine persönliche Empfehlung.
Dieser Blog wurde gesponsert von
mir. ich würde sagen, wir kommen zum Ende.
Ja, sehr gerne.
Also nächstes Mal dann Ice White Shut und Mad Max.
Der verrückte Max.
Der verrückte Max, ja, guckt gerne mit. Und wenn ihr euch austauschen wollt, joint unserem Discord-Server, Link in den Shownotes. Und dann könnt ihr mit uns ein bisschen über die Filme schnacken, wenn ihr möchtet. Und ansonsten, ja, bedanken wir uns wie immer fürs Zuhören, für den Support. Wir hören uns dann wieder in 2 Wochen mit der neuen Folge. Und bis dahin, habt eine gute Zeit und bleibt gesund.
Bis dahin, tschüss.